begrüße alle ganz herzlich zu einem ganz heissen Thema. Kommen auch homosexuell Empfindende und Selbstmörder in den Himmel? Vielleicht fragst du dich, wieso reden wir überhaupt über so ein Thema? Können wir das nicht einfach ausklammern? Es wird gemütlicher und angenehmer. Nun, zum einen gibt es immer wieder ganz viele Vorwürfe an Christen zu dem Thema. Ich glaube, es ist gut, wenn wir vordenken zu dem Thema und uns Gedanken machen. Wie denken wir über das Thema wirklich? Was ist wirklich unsere Meinung? Ich will mir auch nicht das Maul verbieten lassen, über heikle Themen zu reden. Ich möchte heikle Themen ansprechen können. Alles möchte ich ansprechen können, auch wenn es vielleicht nicht immer allen passt. Ich bin schon gefragt worden, aufgrund des Buches, das draussen einmal ausliegt, das letzte Mal jetzt, man kann das dort noch erwerben, warum kommen auch homosexuell Empfindende, wieso nicht Homosexuelle? Nun, ich habe das bewusst gewählt, den Titel, homosexuell Empfinden, weil Homosexualität ist nicht eine Identität. Genauso wie Heterosexualität nicht eine Identität ist. Meine Identität ist, ich bin ein Kind von Gott. Ich bin nicht heterosexuell oder ich bin nicht homosexuell. Ich bin ein Kind von Gott. Das ist meine Identität. Darum ganz bewusst der Ausdruck. Jetzt, Homosexualität ist ein weit diskutiertes Thema. Lange Zeit hat Homosexualität als Sünde gegolten. In den letzten Jahren ist aber Homosexualität weitgehend akzeptiert, gleichgestellt gesellschaftlich mit der Heterosexualität. Was sagt die Bibel zum Thema Homosexualität? Können homosexuell empfindende Menschen in den Himmel? Ebenso heiss ist das Thema, kommt ein Selbstmörder in den Himmel? Ich meine, der kann ja nicht mehr Buße tun, nachdem er Selbstmord gemacht hat. Kommt so jemand in den Himmel? Bevor ich die heissen Fragen mich beantworte, möchte ich an einen anderen Punkt einsetzen. Ich möchte die Frage stellen, kommst du in den Himmel? Was bringt dich in die Hölle oder was bringt dich in den Himmel? Wenn wir zurückdenken an die vergangenen Predigten zum Thema Himmel und Hölle, zum Thema Ewigkeit, dann glaube ich, ist das die entscheidende Frage schlechthin. Was bringt dich in die Hölle oder was bringt dich in den Himmel? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre nie Pfarrer geworden, wenn es nicht um diese Frage gegangen wäre. Und ich würde meinen Job also morgen schon an den Nagel hängen, wenn es nicht um diese Frage gehen würde. Was bringt dich in den Himmel? Was bringt dich in die Hölle? Ich möchte es so abschließend von der Predigtreihe, das noch nie gemacht, auf drei Arten erklären. Es ist vielleicht ein bisschen lang, aber es ist einfach so eine wichtige Frage. Eine ist kurz und bündig, eine ist in einem Bild und eine ist verständlich erklärt. Kurz und bündig. In die Hölle bringt dich deine Selbstgerechtigkeit, deine Sünde. Das bringt dich in die Hölle. Wenn du meinst, du könntest dein eigener Gott sein, dein eigener Herr, das bringt dich in die Hölle. In den Himmel bringt dich Jesus Christus. Beziehung zu ihm. Er soll dein Erlöser sein von aller Sünde und er soll dein Herr sein. Kurz und bündig. That's it. In einem Bild erklärt. Ein Vater und ein Sohn sind Kunstsammler gewesen. Der Sohn hat irgendwann in den Krieg müssen, kommt dort im Krieg. Und nach dem Krieg kommt ein Freund von dem Sohn zum Vater und bringt ihm ein selbstgemaltes Gemälde mit. Von seinem Sohn. Der Sohn hat als Sanitäter ihm das Leben gerettet und hat sich bedanken beim Vater und ihn trösten. Nun, im Laufe des Jahres ist eine riesige Kunstsammlung zusammengekommen und wo der Vater stirbt, kommen die ganzen Bilder zur Auktion. Sie werden versteigert. Das erste Gemälde ist das Gemälde vom Sohn. Das, was der Kollege, der Kriegskamerad gemalt hat. Und niemand will das Gemälde. Irgendwann erbarmt sich ein Freund von dem Verstorbenen und denkt, ja, ich habe eine gewisse Beziehung gehabt, ich nehme das Bild. Es geht weg. Und alle freuen sich, jetzt kommt der Picasso und der Rembrandt und ich weiß, wie sie alle heißen. Und der Auktionator sagt, somit ist die Versteigerung beendet. Und alle sind frustriert, was ist denn los? Und der Auktionator liest das Testament vor, wer das Bild seines Sohnes ersteigert, bekommt den ganzen Nachlass. Verstehen das Bild? Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. That's it. Wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Alles. Das ganze Wohlfühl-Package hast du mit dem Sohn. Ich möchte noch verständlich theologisch erklären. Die Bibel sagt, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Wir lesen im Römerbrief, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und weiter im Kapitel 6, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Tod als Gegensatz vom ewigen Leben ist der Lohn von der Sünde. Die Sünde bringt der Tod. Das ewige Trennsein von Gott. Das ist mit dem Tod gemeint. Ewig Trennsein ist kurz zusammengefasst für Hölle. Hölle bedeutet ewig von Gott Trennsein. Und der letzte Vers, den wir hier gelesen haben, redet schon von der Gnade Gottes. Gnade bedeutet ein unverdientes Geschenk empfangen. Das unverdiente Geschenk ist das ewige Leben durch Jesus Christus. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren Mensch geworden, ist gestorben auf der Erde am Kreuz, stellvertretend für die Schuld von jedem Mensch. Er hat den Preis gezahlt, den die Sünde fordert. Und Gottes Zorn, der sich gegen die Sünde stellt, ist in seinem Sohn Jesus Christus gestillt worden. Ich möchte einen Text vorlesen, der das wunderschön aufzeigt. Wir sind wieder bei Römer 3, nochmal 23 und dann bis 26. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hat, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Blick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Also Gott hat durch seinen Sohn an sich selber Gericht gehalten. Das Gericht, das wir Menschen verdient hätten. Was für eine Liebe Gottes zu uns Menschen. Unglaublich. Aber das Fantastische ist, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist ins Grab gekommen für 3 Tage und dort hat er die Hölle durchgemacht. Dort war er gottlos, vom Vater getrennt. Er sagte, wenn er stirbt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war genau die Hölle. Aber Jesus ist schon verstanden, weil er hat gerecht gelebt, er selber. Und er ist in den Himmel hochgefahren nach 40 Tagen und er regiert zur Rechten vom Vater und von dort wieder mal wiederkommen. Fantastisch. Und die Bibel sagt, dass Jesus der einzige Weg zum Vater im Himmel ist. Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich, nur durch Jesus. Und der Glaube an Jesus Christus ist das Mittel, um in den Himmel zu kommen. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Ausdruck vom Glauben. Hä? Was heisst Glauben? Zwei Schritte sind notwendig. Das erste, wir dürfen Jesus unsere Schuld bekennen. Das, was uns vom Vater trennt im Himmel. In 1. Johannes 1,9 lesen wir: Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Fantastisch, oder? Jesus vergibt uns alles, wenn wir es ihm bringen. Jede einzelne Sünde, jede Mist, die wir gebaut haben, dass wir gottlos gelebt haben, er löscht alles aus, macht alles neu, alles rein. Und der zweite Schritt ist, wir dürfen Jesus in unser Leben einladen. Wir dürfen ein Kind von Gott werden. Johannes 1,12, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wer das Kind von Gott wird, wird ein neuer Mensch. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das Neue, was angefangen hat, ist das ewige Leben hier jetzt schon auf der Erde mit Gott. Also das ewige Leben fängt nicht erst in der Ewigkeit an, sondern jetzt hier auf der Erde in der Beziehung mit Gott. Das ist so fantastisch. Und das Geschenk, das dazugehört zu dem ewigen Leben, ist, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Das ist so gewaltig. Gott nimmt in unserem Leben Wohnung. Er lebt durch uns durch. Unser Leib, unser Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Und der Heilige Geist zieht uns ins Gebet. Der Heilige Geist zieht uns zum Bibellesen, zum Losen auf Gott. Und er führt uns in die Nachfolge hinein. Und der erste Schritt von der Nachfolge ist Taufe. Werden wir am 8. oder 9. Juli 4, ich weiß gar nicht, welches der Sonntag ist. Taufe. Ich meine, etwa 5, 6 Täuflinge. Ich freue mich riesig drauf. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Jesus nachfolgen heisst, ich führe ein neues Leben. Ich lebe nicht mehr so wie früher, sondern ich lebe neu mit Jesus. Und das stellt mein ganzes Leben auf den Kopf, oder das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, als ich Jesus kennengelernt habe. Also der erste Schritt von der Nachfolge, der erste Gehorsamschritt, wenn man das so sagen darf, ist Taufe. Es ist ganz normal, dass ein Christ zum Glauben findet und dann lässt er sich taufen. Das ist ganz normal, das ist der erste Schritt. Und dann kommt etwas ganz Wesentliches. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie gross Gottes Erbarmen ist. Das habe ich jetzt ganz kurz gemacht in dieser Viertelstunde. Wie gross Gottes Erbarmen über uns Menschen ist. Wir hatten alle die Hölle verdient, aber Gott möchte uns retten. Er möchte uns zu sich nehmen. In die Herrlichkeit, in die Ewigkeit mit ihm. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Weil Jesus mich so liebt, gebe ich mein Leben ihm. Ich meine, wem will ich es anvertrauen? Wer ist besser als Jesus? Soll ich es dir anvertrauen, Regula? Ich weiss nicht, du bist vielleicht auch eine Liebe, aber ich traue dir nicht ganz, Regula. Ist heikel. Nein, Gott macht keine Fehler. Gott hat alles im Griff. Gott ist mein Schöpfer. Er weiss, wie ich tick, wie ich funktioniere. Ich möchte mich nicht einmal mir selber anvertrauen, weil ich weiss manchmal, was ich für ein böser Mensch bin. Da innen ist gut, seht ihr nicht alles. Und ich möchte es von euch auch nicht allen wissen. Ich weiss genug, wie viel Böses das es gibt in dieser Welt, auch unter Christen. Ich möchte mein Leben Gott anvertrauen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat oder ob es vollkommen ist. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Die kennen wir, die Maßstäbe der Welt, tagtäglich. Ich habe euch auf drei Arten erklärt, wie du Jesus kennenlernen kannst. Ich möchte dich fragen, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Himmel? Oder Hölle? Ich möchte dich einladen, wenn du noch kein Kind von Gott bist. Ich habe ein ganz einfaches Gebet mitgebracht, das ich dir zuerst vorstellen möchte und das ich nachher anschliessend beten möchte. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Jesus, komm bitte in mein Leben. Du sollst mein Gott sein. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich möchte dich einladen, das Gebet mitzubeten. Ich will es da vorne beten und du kannst einfach für dich das Gebet innerlich mitbeten, wenn du Jesus noch nicht kennst. Und wenn du das Gebet mitbetet hast, dann bitte ich dich, sprich mich doch an nach dem Gottesdienst. Ich möchte dir gerne ein kleines Heft mitgeben, für deinen weiteren Glaubensweg. Ich möchte beten. Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Danke, dass du für meine Sünden am Kreuz stellvertretend gestorben bist. Jesus, komm bitte in mein Leben. Du sollst mein Gott sein. Verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir die Fragen beantworten können. Kommt ein homosexuell empfindender Mensch und ein Selbstmörder in den Himmel? Ich möchte beim homosexuell empfindenden Mensch anfangen. Nun, der kommt genau gleich wie ein heterosexuell empfindender Mensch in den Himmel. Nämlich durch Jesus Christus. Punkt. Genau gleich. Ich muss dem etwas nachschieben. Es muss bedacht werden, dass Homosexualität, die ausgelebt wird, wieder natürlich ist und somit Sünde ist. Ich möchte euch einen Text lesen, der das darlegt. Aus diesem Grund hat Gott... Der Grund ist, dass sie Gott nicht als Gott anerkannt haben. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Die Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Und genauso machten es die Männer. Statt mit Frauen zu verkehren, wie es der natürlichen Ordnung entspricht, wurden sie vom wilden Verlangen zueinander gepackt. Männer ließen sich in schamloses Treiben mit anderen Männern ein. so rächt sich, wie es nicht anders sein konnte, ihr Abirren von der Wahrheit an ihnen selbst. Und da die Menschen es nicht nach ihrem eigenen Urteil nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nicht tun dürfen. Gottlosigkeit führt zu allerlei Arten von Sünden. Und eine Sünde ist der widernatürliche Geschlechtsverkehr. Übrigens, im Buch findet ihr weitere Bibelstellen, die das untermauern. Ich möchte an dieser Stelle auf ein Buch herweisen von Dr. Helmut Egelkraut. Er ist ein deutscher evangelischer Theologe aus der Württembergischen Landeskirche, der ein kleines Büchlein zu dem geschrieben hat, wo das ganz gut entfaltet, dass Homosexualität Sünde ist. Wenn wir Kinder von Gott werden, dann wollen wir Jesus gemäß leben. Und das bedeutet, wir tolerieren Sünde in unserem Leben nicht. Ich möchte einen Text vorlesen. Es ist ein bisschen viel Text heute, ich weiss. Aber wir müssen das von der Bibel her hören, was die Bibel wirklich sagt. Hört einfach mal gut zu, ich werde ein paar wichtige Fragen dann beantworten. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünde der Menschen wegzunehmen und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Ihr Lieben, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht, denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht das tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder oder seine Schwester nicht liebt. Also ich muss zugeben, der Text ist nicht ganz einfach zu verstehen. Ich muss ein paar wesentliche Sachen erklären. Der Johannes will nicht sagen, dass Christen nie sündigen. Warum weiss ich das? Weil der gleiche Johannes im 1. Johannes 1, Vers 9 sagt oder 1, Vers 8 sagt, wenn wir behaupten, und er redet von Christen, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also der gleiche Johannes sagt, wir Christen sündigen nach wie vor. Ganz wichtig. Jetzt der Unterschied zu dem, wo nicht Christ ist, und zu dem, wo Christ ist, ist, dass der Christ Sünde nicht gut heisst. Das ist der Unterschied. Ich erkläre Sünde nicht für recht als Christ. Ich gebe es zu, ich stand in Spannungen, ich stand in schwierigen Situationen, wo ich punktuell sündige, wo ich weiss, ich muss wieder Vergebung in Anspruch nehmen, aber ich erkläre niemals die Sünde für rechtens. Und Jesus Christus ist für alle Sünden gestorben und wir dürfen ihn immer wieder um Vergebung bitten, wo wir in Sünde fallen. Aber ein Christ orientiert sich nicht an seinem eigenen Willen, sondern an Gottes Willen. Und darum lässt er die Sünde möglich sein und kämpft gegen die Sünde an. Was heisst das konkret? Ein Mensch, der homosexuell empfindet, kann das vielleicht nicht ändern. Ich weiß von Menschen, die sind frei geworden von dem Empfinden. Ich weiß von anderen Menschen, die sind Christ geworden, die sind nicht frei geworden von dem Empfinden. Aber als Christ wird er seine Homosexualität nicht ausleben. Er wird die Sünde nicht ausleben. Das gilt genauso für Singles. Singles können ihre Sexualität nicht einfach frei ausleben mit irgendwelchen Geschlechtspartnern. Ein Single muss genauso verzichten. Ein Ehepaar, wo ein Partner schwer krank ist und Sexualität nicht möglich ist, kann der andere Ehepartner seine Sexualität nicht einfach frei ausleben. Ausserliche Sexualität ist genauso Sünde. Das Vorgehen gilt bei allen Arten von Sünden. Wie Lügen, gitzig sein, stehlen. Und jetzt könnten wir alles aufzählen. Als Christ kann ich keine Sünde akzeptieren und tolerieren. Das heisst nicht, dass ich ab und zu sündige. Aber ich kann nicht sagen, das ist jetzt mein Weg. Ich laufe jetzt in der Sünde. Jesus hat mir sowieso vergeben. Das funktioniert nicht. Als Christ werde ich bestrebt sein, in der Kraft von Jesus der Sünde zu widerstehen. Jeglicher Sünde, egal wie sie heisst. Halten wir fest, jeder Mensch wird durch Jesus gerettet. Und wer ihm vertraut und ein Kind Gottes wird, der kommt in den Himmel. Egal, welche Sünde ihm zu schaffen macht. Jedem von uns machen Sünde zu schaffen, bin ich überzeugt. Ich möchte somit auch zum Selbstmörder kommen. Beim Selbstmörder verhält es sich genau gleich. Ein Selbstmord ändert nicht am Verhältnis, das ein Mensch zu Gott hatte, in dem Moment, wo er sich das Leben nimmt. Wer ein Kind von Gott geworden ist und sich das Leben nimmt, der bleibt ein Kind von Gott. Und wer keins ist, wird ein Selbstmord natürlich auch kein Kind von Gott. Einzig, wer Jesus Christus abschwört und sagt, ich will nichts mehr mit Jesus tun haben, der geht wieder verloren. Gleichzeitig müssen wir auch hier festhalten, Selbstmord ist Sünde. Selbstmord ist keine Option. Gott hat uns das Leben gegeben und Jesus ist das Leben. Er möchte, dass wir leben. Jesus hat uns den Körper gegeben. Das heißt in der Bibel, er ist der Tempel vom Heiligen Geist. Wir haben nicht das Recht, unseren Körper einfach abzuschalten. Gott ist Herr über Leben und Tod. Er hat es uns gegeben und er soll es uns nehmen. Wer christlich wird, gegen Selbstmordgedanken und Selbstmordabsichten ankämpfen. Und es kann zu Situationen kommen, wo die psychische Störung so stark ist und wo der Drang so stark ist, dass es zum Selbstmord kommt. Auch bei einem Christ. Das ist dann leider sehr bedauerlich und unumkehrbar. Da kannst du nichts mehr machen. Solltest du selber in grossen Nöten sein, dann bitte ich dich, lass dir von Jesus, von Freunden und von Fachpersonen helfen. Es braucht alle drei. Es braucht je nachdem auch Medikament. Öffne dich gegenüber Freunden und Verwandten. Jesus kann dich verändern. Jesus kann Heilung schenken. Und manchmal ist das ein langer und ein mühsamer Weg. Und vielleicht wirst du nie geheilt, vielleicht kämpfst du das ganze Leben mit Selbstmordgedanken. Aber Jesus geht mit dir mit, selbst durchs tiefste Tal. Er nimmt dich an, so wie du bist, und er möchte dich so, wie du bist, brauchen zum Bau von seinem Reich. Auch mit deinen Selbstmordgedanken. Auch mit deinem homosexuellen Empfinden. Ich möchte ein paar praktische Erkenntnisse ziehen aus dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Erstens, jeder Mensch wird aufgrund von Jesus Christus gerettet und kommt durch den Glauben auf einen erstandenen Sohn Gottes in den Himmel. Damit das geschieht, braucht es eine Abkehr von seiner Selbstgerechtigkeit und eine Hinkehr zur Gerechtigkeit, die wir durch Jesus haben. Das Zweite, was ich sagen möchte, kehr um zu Jesus. Das ist die Einladung. Das ist die logische Konsequenz. Das Dritte, folge Jesus noch. Lass nicht deinen Willen über dein Leben bestimmen, sondern Gottes Willen, weil der absolut gut ist. Viertens, lass dir helfen, dort, wo du unter der Sünde leidest. Dort, wo wir unter der Sünde leiden, egal welcher Art, ob Gicht, Fluchen, Sucht, Homosexualität, Selbstmordgedanken, und wir können die ganze Palette aufzählen, lass dir helfen. Wir brauchen Hilfe in diesen Sachen. Fünftens, Gott liebt alle Menschen, obwohl jeder ein Sünder ist. Jeder ist ein Sünder. Und auch wir Christen sind aufgefordert, jeden Menschen zu lieben, egal ob er ein Sünder ist und wie er über die Sünde denkt und ob er meine Meinung teilt oder nicht teilt. Sag das nochmal, ganz wichtig. Gott liebt alle Menschen, obwohl jeder ein Sünder ist, und auch wir Christen sind dazu verpflichtet, jeden Menschen zu lieben. Sechstens, homosexuell empfindende und Menschen mit Selbstmordgedanken sind in unserer Kirche herzlich willkommen. Amen. Herzlich willkommen. Und sie sollen so gut wie möglich integriert werden. Und wir sollen ihnen dienen. Und sie dürfen dienen in unserer Kirche. Und wir alle, als siebtens, erfüllen wir den Auftrag in dieser Welt. Suchen wir und retten wir, was verloren ist. Jesus Christus ist der Weg geworden und das Leben, und niemand kommt zum Vater als durch ihn. Das ist unsere Mission, unser Auftrag. Und die erfüllen wir in unserer ganzen Schwachheit. In unserem sündhaften Verhalten, wo wir wieder Vergebung brauchen und Vergebung in Anspruch nehmen. Aber lassen wir uns durch die Sünde nicht von unserem Auftrag abhalten. Das ist das, was der Teufel versucht. Ein paar ganz wesentliche Gedanken zum Schluss. Ich möchte jetzt beten und dann soll die Gelegenheit sein, zum Fragen stellen, Ergänzungen, erlebt. Ich denke, das ist ein Thema, das kann man diskutieren. Ich möchte aber zuerst beten. Jesus Christus, Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass du uns Menschen liebst und dass du, Jesus, Mensch geworden bist und am Kreuz gestorben bist. Für jegliche Schuld, für jegliche Sünde. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir Menschen doch weise sind und Vergebung in Anspruch nehmen. Und dass wir wirklich dir nachfolgen und nicht in der Sünde leben. Sünde macht unser Leben immer kaputt und nicht nur unser Leben, auch das Leben von unseren Ehepartnern, von unseren Kindern, von unseren Verwandten, von der Gemeinde. Sünde macht immer kaputt. Hilf uns, Sünde zu meiden, vor dem Teufel zu fliehen und dir nachzufolgen, weil du bist das Leben. Du bist die Quelle vom Leben. Danke, Jesus. Und in dir können wir alles überwinden, weil du für uns gezahlt hast, weil du der Überwinder bist. Danke vielmals. Amen.